Keine oben links. Ja. Schönen guten Morgen. Ich möchte euch zunächst nochmal grüßen aus Äthiopien. Ich habe heute Morgen eine Nachricht bekommen von dem Bruder Mologeta Ashagre. Und er schrieb, bedankt sich bei allen, die für sein Land gebetet haben. Es gab ja dort einen schlimmen Krieg. Und dieser Krieg ist jetzt beendet. Die Tigray-Leute sind bereit, auch zu verhandeln mit der Regierung. Alle sind froh, dass der Krieg aufgehört hat. Allerdings, sagt er, 1000 Schulen sind zerstört, Krankenhäuser, die Universitäten, entweder alles völlig zerstört oder unbrauchbar. Es wird also eine lange Zeit sein, bis man das wieder aufgebaut hat. Aber er hat noch ein Gebetsanliegen. Er sagt, im Süden und Südosten des Landes herrscht eine große Dürre, also Richtung Kenia, Richtung Somalia, dass die Tiere dort sterben und da beten sie um Regen. Und er sagte mir auch, dass die über 1000 Leiter der evangelikalen Gemeinden sich zusammengeschlossen hatten und gemeinsam zu Gott gebetet haben, dass Gott Erweckung, geistlichen Regen über das Land schickt. Und bittet darum, dass man das vielleicht auch noch mit vor den Herrn bringt, für sein Land zu beten. Aber vielen Dank für die, die es auch getan haben. Auch ich weiß, wir haben auch hier gebetet, dass Frieden im Land wieder ist. Das ist schon mal gut. Ja, wir machen heute weiter mit Daniel. Wir sind jetzt im Jahre 553 vor Christus. Es ist das erste Jahr Belsazars. Das lesen wir in Kapitel 7. Das ist heute das Thema, Kapitel 7, Daniel. 6 Kapitel haben wir jetzt in den letzten Monaten schon mal behandelt, so ein bisschen mal reingeschaut. Wir kommen jetzt ins Kapitel 7 und es fängt ein bisschen sonderbar und ungewöhnlich für uns an. Es war im ersten Jahr des Königs Belsazar, des Königs von Babel, des babylonischen Königs, 553 ist das ungefähr vor Christus. Aber waren wir nicht schon an dem Punkt, wo das babylonische Reich längst aufgehört hatte, wo Belsazar gestorben war, wo dann das medopersische Reich übernommen hatte? Hatten wir nicht letztes Mal in Kapitel 6 schon gehört, wie der persische König, wie Darius, also Darius der Meder, sich gefreut hatte, als Daniel doch nicht von den Löwen zerrissen wurde. Und jetzt gehen wir noch einmal zurück. Wir gehen noch einmal ungefähr 13, 14 Jahre zurück, in das erste Jahr Belsazars. Und da merken wir schon, dass Gottes Darstellung der Geschichte nach anderen Kriterien erfolgt, wie wir das vielleicht für sinnvoll halten. Wir hätten das alles sehr chronologisch gemacht. Und wir hätten gesagt, diese Vision, die wir jetzt in Kapitel 7 lesen, die gehört doch eigentlich schon ein bisschen früher. Die hätte eigentlich schon nach Kapitel 4 kommen müssen. Aber Gott hat andere Schwerpunkte gesetzt. Wir sind hier immer noch im aramäischen Sprachbereich. Es geht immer noch um den Teil der Bibel, der in Aramäisch geschrieben ist, als eine Botschaft für die Völker. Aber zunächst einmal hatte Gott ein ganz anderes Thema, ein viel wichtigeres Thema behandelt als das, was wir jetzt in Kapitel 7 finden. Ab Kapitel 7 geht es um prophetische Dinge. Um die Frage der Zukunft, was wird passieren? Wie wird das sein mit der Zeit des Endes? Wie wird der Weg Israels sein? Und da werden wir immer wieder lesen von dem, den wir als den Antichristen kennen. Das kleine Horn wird es genannt. Ein besonders furchtbarer König, der furchtbares Unheil anrichten wird. Und alles das wird beschrieben in den Kapiteln 7 bis 12. Aber zunächst hat Gott ein anderes Thema behandelt, nämlich das Thema der Anbetung. Ihn anzubeten, ihn zu verehren. Das, was wir jetzt in der ersten Stunde getan haben, ist ein viel wichtigeres Thema. Und wir hatten gehört, dass es darum geht, diesen Gott alleine anzubeten, so wie die drei Freunde im Feuerofen. Wir hatten gelernt, dass es entscheidend ist, diesen Gott nicht nur theoretisch anzubeten, nicht nur in Form von Dogmatik, Richtiges über diesen Gott zu wissen, sondern wie Nebukadnezar ihn auch ganz persönlich anzubeten und die Augen zum Himmel zu erheben und diesen Gott als den zu erkennen und ihn persönlich zu ehren, als den, der er ist. Herr, wir beten dich an, wir ehren dich, geben dir die Würde, die dir zusteht. Und wir hatten gelernt, auch von Belsazar, dass es darauf ankommt, nicht nur von diesem Gott zu wissen, sondern tiefe Ehrfurcht vor diesem Gott zu haben, seine Heiligkeit zu würdigen, ihn nicht zu benutzen, zu gebrauchen, da, wo wir das für sinnvoll halten. Und von Darius und der Situation damals in der Löwengrube, da hatten wir gelernt, diesen Gott alle Zeit anzubeten, nicht aufzuhören, ihn anzubeten. Und das ist das Thema, was Gott so ausführlich, so bildlich, so gut merkbar, dass man das auch in der Kinderstunde gut bringen kann, behandelt hat. Weil das der entscheidende Punkt ist, diesen Gott anzubeten. Und erst danach kommen all die anderen Fragen nach Eschatologie, nach Endzeit. Wie ist der chronologische Plan dieser Weltgeschichte? Und deshalb, erst nachdem das ganze Thema Anbetung behandelt wurde, geht es jetzt um Fragen der zukünftigen Dinge. Gott hatte schon mal ganz am Anfang von Daniel, ja, in Kapitel 1, 2, da ging es schon mal um einen Traum. Einen Traum, den Nebukadnezar gehabt hatte. Einen Traum, wo Gott über die Zukunft gesprochen hatte. Aber das ist 50 Jahre her gewesen. Vor 50 Jahren hatte Gott schon einmal ein paar Dinge offenbart. Und damals gab es diesen Traum, wo Nebukadnezar das Standbild gesehen hatte. Ja, es war nicht ein normaler Traum, es war eine Vision, die ihn tief erschreckt hatte. Und Daniel hatte von Gott die Begabung und die Berufung bekommen, diesen Traum auszulegen. Und da hatten wir gehört von diesem Standbild, das Haupt aus Gold, die Brust aus Silber, die Lenden aus Kupfer und die Beine und Füße aus Eisen und die Füße gemischt aus Eisen und Ton. Da hatten wir von gehört und hatten gehört, dass am Ende dieser letzten Zeit, eine Zeit, die aus Bündnissen bestehen würde, die aber nicht halten, zur Zeit dieser Könige am Ende, da würde sich ein Stein aus dem Himmel lösen, er würde herabkommen, das Standbild an den Füßen treffen, es zermalmen zu Spreu, die vor dem Wind vertrieben wird, sodass man nichts mehr davon findet. Und dann würde dieser Stein zu einem großen Berg werden, der die ganze Erde erfüllt. Und jetzt, nach 50 Jahren, kommen wir zurück zu dieser Thematik. Gott hat Zeit, weil er erst die anderen Dinge klären möchte. Und hatte er sich 50 Jahre Zeit genommen in dieser Geschichte mit Daniel, um das ganze Thema Anbetung deutlich zu machen. Aber jetzt ist es soweit und Gott nimmt den Faden wieder auf. Und es geht um Anbetung. Und wir sind im ersten Jahr des Königs Belsazar. Und in diesem Jahr, da hatte ich damit, Daniel, einen Traum. Ein Gesicht, also eine Vision auf meinem Bett. Es war also eine nächtliche Traumvision. Und er hat diesen Traum aufgeschrieben Und zu zeigen, das war nicht nur ein momentaner Eindruck, so wie ein Traum, den man träumt, am Morgen weiß man es noch und am nächsten Tag oder spätestens am Mittag hat man es vergessen und weiß es nicht mehr. Nein, er schrieb das auf. Und dies ist sein Inhalt. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und ich schaute. Und es ist auffällig in diesen Visionen, speziell wenn es hier anfängt mit diesen Visionen über die Zukunft der Welt, immer wieder ist die Rede von Schauen, von Sehen und ich sah und siehe und ich achtete darauf und ich schaute eine Vision, ein Gesicht. Ich habe das mal gezählt in diesem Kapitel 7 und es ist 19 Mal immer wieder und ich schaute und siehe und gar keine Interpretation. Und bevor es interpretiert wird, erklärt wird, ist erstmal die Aufforderung, schau mal hin, schau mal genau hin. Das ist etwas, was wir oft tun. Sobald wir anfangen zu lesen, haben wir unsere Interpretation, wir haben unser eschatologisches, unser endzeitliches Konzept. Je nach Gemeindetradition und Zeitalter, in dem man lebt, hat man da unterschiedliche Traditionen. Man liest es sofort hinein. Aber zuerst heißt es immer, schau hin. Und er schaut und er sieht, wie die vier Winde unter dem Himmel das große Meer aufwühlen. Vier Winde, Ruach, Geist, ist das Wort, das auch für Heiligen Geist steht, ein Ruach. Vier Geister kann man auch übersetzen. Vier Geistwesen, Winde, und sie wühlen das große Meer auf. Da wird etwas durcheinandergebracht, aufgewühlt, ein Meer schäumt auf, bäumt sich auf, und dann sieht er, wie vier große Tiere, ein jedes anders als das andere, aus dem Meer heraussteigen. Tiere. Große Tiere, alle anders, unterschiedlich. Und er schaut und er sieht, wie das erste Tier wie ein Löwe ist. Ein Löwe, der aus dem Wasser steigt, ein großer Löwe. Und er hat Flügel wie ein Adler. Und dann schaut er weiter und dann sieht, wie ihm die Flügel weggenommen werden. Und wie dieser Löwe aufgerichtet wird und er wird hingestellt auf zwei Beine wie ein Mensch. Und dann wird ihm das Herz eines Menschen gegeben. Ein Tier, ein Löwe wird zu einem Menschen. Die Flügel werden weggenommen. Er steht auf zwei Beinen wie ein Mensch. Und man gibt ihm das Herz eines Menschen. Wer es ihm gibt, steht nicht hier, aber er bekommt das Herz eines Menschen. Und dann schaut er weiter und er sieht ein anderes Tier, ein zweites, das danach kommt. Das war gleich einem Bären. Und es war auf einer Seite aufgerichtet. Eine Seite aufgerichtet und die andere steht, ein Bär. Und er hatte in seinem Maul drei Rippen. Am Fressen. Drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf, friss viel Fleisch. Der Bär tut das nicht von sich aus. Genau wie der Löwe nicht seine eigenen Flügel wegnehmen konnte. Er konnte sich nicht selber aufstellen, er wurde aufgestellt. Es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und es wurde zu diesem Bär gesagt, steh auf, erheb dich, friss viel Fleisch. Danach sah ich und ich schaute und ein anderes Tier. Es war gleich einem Panther. Und es hatte auf seinem Rücken vier Flügel, wie Vogelflügel. Und es hatte vier Köpfe. Und ihm wurde große Macht gegeben. Es nahm sich diese Macht nicht selber. Es hatte diese Macht nicht selber. Aber er sieht, sie wird dem Panther gegeben. Macht, große Macht. Und danach, da schaute ich in dieser Vision, in diesem Nachtgesicht. Und schau, ein viertes Tier. Es war furchtbar. Es war schrecklich, ein Tier. Aber furchtbar, schrecklich. Es war sehr stark. Und es hatte große eiserne Zähne. Und es fraß um sich, es zermalmte. Und was übrig blieb, das zertrat es mit seinen Füßen. Es war völlig anders als die anderen Tiere. Gar nicht vergleichbar. Aber diese Eisenzähne, dieses Fressen und Zermalmen und Zertreten, furchtbar, schrecklich, unglaublich stark, dieses Tier. Es hatte 10 Hörner. Und dann sagt Daniel, schaute ich auf diese Hörner. 10 Hörner hatte es. Und dann sah ich, da brach zwischen diesen 10 Hörnern ein kleines Horn hervor. Und 3 andere Hörner wurden verdrängt, fielen ab. Und schau ich auf dieses Horn. Und es hatte Augen wie Menschenaugen, wie ein Mensch. Ein Tier mit 10 Hörnern und dann ein kleines Horn. Und dieses Horn, Augen wie ein Mensch, sieht aus wie ein Mensch. Aber auch ein Maul. Das redete große Dinge. Ich weiß nicht, was Daniel hörte, aber eins war klar, dieses Maul, das redete unglaublich große Dinge daher. Und als ich das so sah, dieses aufgewühlte Meer, dass die Winde, diese Ruachs, diese Geister aufwühlten, ein Tier nach dem anderen herauskam, furchtbarer und schrecklicher, eins nach dem anderen. Nur das erste hatte Züge von einem Menschen, die ihm irgendwie gegeben wurden. Das letzte sah ein bisschen so aus, dieses schreckliche, furchtbare, große, um sich fressende Tier. Und dann schaut er, und dann sah ich, wie Throne aufgestellt wurden. Und einer, der uralt war, setzt sich. Einer, der uralt ist, setzt sich auf den Thron. Sein Kleid war weiß wie Schnee und sein Haar rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, ein Thron aus Feuer. Und seine Räder loderndes Feuer. Und ein feuriger, langer Strahl ging von ihm aus, wie ein Feuerstrahl. Da sitzt er. Dieser Uralte, alt an Tagen, er setzt sich auf den Thron. Und 1000 mal 1000 dienten ihm. 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. 10.000 mal 10.000, das sind 100 Millionen, also eine unermesslich große Zahl. Wir wissen nicht, wer das ist, sagt Daniel nicht, aber er sieht sie. Er sieht, da sind diese vielen. Sie stehen nicht hinter dem Alten, dem Uralten. Sie stehen auch nicht neben ihm, sind nicht unter ihm oder über ihm. Sie stehen vor ihm, von Angesicht zu Angesicht. Sie schauen den Alten, den Uralten. Während die Tiere einer nach dem anderen kamen, der Uralte scheint immer da gewesen zu sein. Und während die Tiere sich erheben und toben und fressen, setzt sich der Uralte auf den Thron. Und da stehen sie vor ihm. Und sie werden nicht verzehrt von diesem Feuer, wie die drei Freunde im Feuerofen. Aber der Feuerofen, damals bei Nebukadnezar, 50 Jahre vorher, der ist nichts gegen das Feuer, das ausgeht von diesem Thron. Dieser Thron alleine ist Feuer, Feuer des Gerichts. Und da stehen sie, unversehrt von dem Feuer, von dem Feuerstrom. Und sie stehen vor ihm. Und sie schauen ihn. Und sie dienen ihm, heißt es. Was haben sie da gemacht? Wie haben sie ihm gedient? All das sagt Daniel uns nicht. Aber wir haben vielleicht einen kleinen Hinweis, wenn wir einmal zurückschauen. Wie war das bei Daniel? Hatte Darius nicht gesagt, der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich vor den Löwen? War es nicht Daniel, der dreimal am Tag in sein Obergemach ging, auf die Knie fiel und betete? Und er lobte und dankte seinem Gott und er flehte zu seinem Gott. Der Gott, dem du ohne Unterlass dienst. Und hier sehen wir Zehntausend mal Zehntausende, Tausend mal Tausende, die stehen vor ihm, sie dienen ihm. Beten sie diesen Gott an, schauen sie ihn, sehen sie ihn, dürfen sie ihn sehen. Ja, sie sind vor ihm und sie vergehen nicht vor dem Feuer. Und dann wurde das Gericht gehalten und Bücher wurden geöffnet. Die da vor ihm stehen, sind dabei, sind Zeugen. Gott macht es nicht alleine. Und er macht es auch nicht, dieses Gericht, aus einem Impuls. Es war die Zeit gekommen, dass der Uralte sich setzt. Und er hält das Gericht und er öffnet die Bücher. Und scheinbar hat er da einiges drinstehen. Und dann achtete ich auf die großen Reden. Die großen Reden, die da geschwungen worden waren, diese unerhörten Worte. Und scheinbar hatte Gott sich das aufgeschrieben. Ja, wir werden Rechenschaft ablegen für jedes Wort, unnütze Wort, gibt's mal so einen Vers. Gott hat seine Bücher und er öffnet sie. Und er achtet, Daniel, und er merkt auf diese großen Reden. Vielleicht kam das hier nochmal zur Sprache. Hey, was ist da gesprochen worden? Was hast du behauptet? Und dann sah er das kleine Horn. Und dann schaute ich, wie das Tier, das bringt er zusammen, das Horn, das Tier, wie es getötet wurde und wie sein Leib vernichtet wurde und in das Feuer hineingeworfen wurde. Und mit den anderen Tieren? Auch mit den anderen Tieren, mit ihrer Macht war es vorbei. Sie erscheinen hier nicht direkt im Gericht, sondern ihnen war Zeit und Stunde bestimmt worden, schon vorher. Und die kamen ja nacheinander. Zeit und Stunde, wie lange ein jedes Leben sollte. Ja, der Uralte, der Ewige hatte die Zeiten gesetzt und bestimmt. Und dann schaute ich weiter. Dann schaute ich weiter in dieser Vision der Nacht. Und dann sah ich, es kam einer mit den Wolken des Himmels. Da kam heran mit den Wolken des Himmels. Da kommt einer. Und er sah aus wie ein Menschensohn. Wie eines Menschensohn. Wir hatten das schon mal gesehen im Feuerofen. Da war einer, wo Nebukadnezar sagte, hey, da ist ein Vierter mit im Feuerofen. Er sieht aus wie ein Sohn der Götter. Und hier sagt Daniel, da kommt einer wie ein Menschensohn, ein Menschenkind. Der Sohn eines Menschen. Der Menschensohn. Da kommt er auf den Wolken des Himmels. Aber Jesus mal sagte, ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen. Da stand er auch in einem Gericht, in einem Gericht der Menschen. Und da wollten sie ihn verurteilen, lange nach dieser Begebenheit. Und da ging es um die Frage, bist du der Messias, bist du der König? Und da sagt dieser Jesus von Nazareth, du sagst es, ich bin es. Und der Hohepriester zerreißt sein Gewand. Was brauchen wir noch? Jesus sagt, du sagst es. Und von nun an werdet ihr den Menschensohn kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Das ist genau das, was er hier zitiert. Das, was Daniel sieht. Er sah auf den Wolken des Himmels. Da kam einer wie ein Menschensohn, zu dem Alten. Und er wurde vor ihn gebracht. Und der Ewige, der Uralte, der auf diesem Feuerthron sitzt, der gab ihm Macht und Ehre und Reich. Nein, der Menschensohn hat sich das nicht genommen. Er kam und er wurde vor ihn gebracht und der Ewige gab ihm Ehre. Er gab ihm die Macht. So wie vorher den Tieren große Macht gegeben wurde, wie ihnen gesagt wurde, steh auf, friss viel Fleisch. Wie dem einen Tier sogar ein menschliches Herz gegeben wurde. Macht wird immer von dem Uralten gegeben, von dem Ewigen. Und er gibt die Macht jetzt dem Menschensohn. Er gibt sie ihm. Und er gibt ihm noch etwas. Er gibt ihm das Reich. Er gibt ihm das Reich und die Herrschaft. Wofür gibt er ihm das? Was sieht er hier? Dass ihm alle Völker und Menschen aus so vielen verschiedenen Sprachen, aus all den Sprachen der Welt, dass sie ihm dienen sollten. Das ist das Wesen des Reiches, das der Uralte diesem Menschensohn gibt. Macht und Ehre, ja, Reich, damit sie ihm alle Ehre geben und verehren. Das, was wir gesungen haben gerade, der König, das Reich ist dein, die Ehre ist dein. Du bist der König, du herrschst, du regierst. Und hier schauen wir Daniel hinein in die unsichtbare Welt und er sieht, wie das passiert. Wie der Ewige sich setzt und seinem Menschensohn, ja, ein Menschensohn. Nein, es ist kein Tier, das da kommt. Nicht eins dieser großen, wilden, furchtbaren Tiere, die Macht und Gewalt haben, die fressen und zerstören, die versuchen mit ihren Flügeln bis zum Himmel sich zu erheben. dass ein Mensch, der Sohn eines Menschen, das Kind eines Menschen, das Kind einer Frau, da kommt er. Und er bekommt diese Macht und das Reich wird ihm gegeben. Warum? Damit ihm alle anbeten und ehren, ihm dienen. Also wie Daniel vorher. Und er ging in sein Obergemach und er fiel auf seine Knie und dreimal am Tag betete er, er dankte und lobte seinen Gott und er flehte ihm. Der Gott, dem du unablässig dienst, den du verehrst. Seine Macht ist ewig und sie vergeht nicht. Den Tieren war Zeit und Stunde bestimmt, aber seine Macht des Menschensohns, sie vergeht nicht, sie ist ewig. Sein Reich hat kein Ende. Und ich, Daniel, war entsetzt, tief berührt, aufgewühlt, erschrocken, diese Vision erschreckte mich. Er versteht sie zunächst nicht. Aber es machte etwas mit ihm. Es machte ihm Angst und Schrecken. Und ich habe mich gefragt, warum hast du Angst, Daniel? Kennst du diesen Gott nicht? Dienst du ihm nicht schon dein ganzes Leben lang? Hast du nicht schon viele furchtbare Dinge erlebt? Angst und Schrecken in der Löwengrube? Und doch in diesem Traum, erschrocken, tief erschrocken, geängstigt. Vielleicht hat es zwei Gründe. Das eine ist, er sah diese furchtbaren Tiere und gerade das vierte, es war furchtbar, es war schrecklich, es war ungeheuerlich. Und er hatte diese Worte gehört. Erschrecken. Und wenn wir hineinschauen, mal in diese Welt, da ist so viel Schreckliches, Beängstigendes, furchtbar. Eine Welt voller Angst und Schrecken. Und dann war da etwas Zweites. Er hatte die Welt Gottes gesehen. Und das hatte ihn schon erschrocken. Das hat ihn geängstigt. Er war ein sterblicher Mensch. Er war in einem sterblichen Leib, einem Leib auch der Sünde, auch er brauchte täglich Vergebung. Und wo er in Kontakt kam mit der unsichtbaren Welt, da spürt er Angst, Schwachheit, Schrecken. Er bekrabbelt sich, dann geht er zu einem von denen, die da standen. Und er spricht mit ihm und er bittet ihm, doch etwas Genaueres zu sagen über diese Vision, diesen Traum. Er wollte ihn verstehen. Es ist gut, verstehen zu wollen. Aber es ist auch völlig normal, dass man zunächst mal Angst hat und ein Erschrecken da ist und ein bisschen ein unmulmiges Gefühl vielleicht. Das war kein Albtraum, aber es war ein Traum, der schon eine Gewalt hatte, der etwas emotional bewegte bei ihm. Und er spricht mit diesem einen von denen, die da standen. Und er redete mit ihm und er sagte ihm, was es bedeutet. Und er sagte, diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Naja, ganz so neu war das ja nicht. Das wussten wir doch eigentlich schon. Das hatte Gott doch 50 Jahre vorher schon in diesem Traum Nebukadnezars gesagt. Du bist das Haupt aus Gold. Du bist der große, mächtige König und Gott hat dir all diese wunderbare Macht gegeben und so viel Verantwortung, dass alle von dir leben und im Schatten, in deinem Schatten sitzen wie in einem Schatten, der Schatten eines großen Baumes. Aber nach dir wird ein anderes Reich kommen, schwächer als deins, danach wird noch ein Reich kommen und dann kommt ein viertes Reich. Und es ist das, was jetzt dieser, der da stand, sagte. Die vier Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen sollen. Ist eigentlich nichts Neues. Aber es ist noch eine Bestätigung. Ja, das passt zusammen. Und die Informationen, die wir am Anfang hatten, da wurde ja schon etwas über diese Reiche gesagt. Wie die so in etwa sind. Das wird hier noch ein bisschen weiter ausgeführt. Und wenn wir dann an dieses erste Tier denken, ja, da fällt uns ein, Nebukadnezar, der sich ja auch erhob bis zum Himmel und seine Größe pries, den Gott dann 7 Jahre demütigte, ihn die Flügel nahm, aber ihn auf die Beine stellte, ihm das Herz eines Menschen gab. Und er, indem er Gott erkennt und Gott anbetet, zu einem Menschen wurde. Und das zweite Reich, da wissen wir nichts, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Jetzt, wenn wir Daniel bis hierhin gelesen haben, wissen wir, es sind die Medo-Perser. Ein Reich, was viel Fleisch frisst. Die Perser hatten eine Armee von bis zu 2 Millionen Menschen. Eine unglaubliche Macht. Sie haben sich allerdings die Zähne ausgebissen am Dritten Reich, am Griechischen Reich, das dann wie ein Panther diese Erde überfiel und in einem Blitzkrieg alles sich einverleibte, innerhalb von 10 Jahren von Ägypten bis nach Indien. Das größte Reich. Und dann das vierte. Danach wird also ein viertes kommen, ein furchtbares, schreckliches, mit eisernen Zähnen, ein unvergleichlich anderes Reich, das zertritt und zermalmt, ein Reich aus dem, ja, ein Reich mit 10 Hörnern, wo dann ein besonderes Horn herauskommen wird. Und da sagt, nochmal zurück, derjenige sagt, ja, es werden 4 Reiche sein, wir wissen das, aber... Und das wussten wir eigentlich auch. Die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen, werden es immer und ewig besitzen. Die Heiligen des Höchsten. Wir hatten mal gehört von diesem Stein, der aus dem Himmel kommt. Und wir hatten ja in dieser Vision gesehen, dass der Menschensohn das Reich bekommt. Und nun erklärt derjenige, der hier steht, ja, es werden die Heiligen des Höchsten sein, die das Reich bekommen. Ja, wer bekommt's denn jetzt? Der Menschensohn oder die Heiligen des Höchsten? Das scheint eine Einheit zu sein. Die Heiligen des Höchsten gehören zu dem Menschensohn. Und indem der Menschensohn das Reich bekommt, bekommen es auch die Heiligen des Höchsten. Werdet das Reich empfangen. Und sie werden es empfangen, sie nehmen es sich nicht, sie empfangen es und sie werden es immer und ewig besitzen. Und dann hätte ich gerne noch etwas Genaueres gewusst, sagte er. Das ist schon eine tolle Information, aber nicht ganz so neu. Ich hätte gerne noch etwas anderes gewusst von diesem vierten Tier, das so ganz anders war als die anderen, das diese eisernen Zähne hatte und das so fraß und zermalmte mit eisernen Klauen auch. Und von den 10 Hörnern auf dem Haupt und von diesem anderen Horn, diesem einen, das hervorbrach, vor dem 3 andere ausfielen. Das Augen hatte wie ein Mensch und ein Maul, das große Dinge redete. Ich hatte nämlich gesehen, sagt Daniel, wie dieses Horn gegen die Heiligen kämpfte. Gegen die Heiligen, die das Reich empfangen. Hatte dieses Horn gekämpft. Und ich hatte gesehen, wie dieses Horn den Sieg über die Heiligen bekam. Wie passt das zusammen? Und dann hatte ich ja gesehen, sagt Daniel, das ging so lange, bis der uralt war, kam und Recht schaffte den Heiligen. Und die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Also da war eine Zeit, dass die Heiligen des Höchsten besiegt wurden vorher, zwar von diesem kleinen Horn, das da kam, da wollte er was davon wissen. Und er bekommt eine Antwort. Und er sagt, der da gestanden hatte vor Gott, und er sagt, das vierte Reich, das vierte Königreich auf Erden, es wird völlig anders sein, ganz anders. Ja, wussten wir schon, das ist anders. Es ist nicht zu vergleichen mit den anderen Reichen. Es wird alle Länder fressen, zertreten, zermalmen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die aus diesem Reich hervorgehen werden. Und nach ihnen, da wird ein anderer aufkommen. Der wird ganz anders sein als die vorigen Könige. Und er wird 3 Könige verdrängen. Es muss also eine relativ gleichzeitige Geschichte sein. Erst diese 10 und dann werden 3 verdrängt von diesem einen Horn. Ganz anders wird es sein. Völlig anders in seiner Art. Und es wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten. Da hören wir, was dieses große Maul redet. Es wird ein gotteslästerliches Reden sein, wie das nie vorher da gewesen ist. Und das hat Daniel gehört. Und das wird ihm erklärt. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen vernichten, die Heiligen des Höchsten vernichten, töten. Er wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Also er wird da irgendetwas mit Gottes Geboten machen, dieses Horn. Und die Heiligen, sie werden in seine Hand gegeben. Eine Zeit, 2 Zeiten, eine halbe Zeit, 3,5 Jahre. Das wird ihm jetzt gesagt hier. Weitere Informationen, die ihm tröstlich sind, denn das, was man weiß, worauf man sich einstellen kann, das hilft uns. Und wir wissen, was kommt. Da können wir uns darauf einstellen. Und es ist ein Trost. Und den bekommt er hier. Und danach, nachdem das durch ist, diese 3,5, danach wird das Gericht gehalten werden. Dann wird ihm die Macht genommen werden und völlig vernichtet werden. Aber das Reich, und jetzt hören wir es zum dritten Mal, das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sie werden das Reich empfangen. Was für eine Aussicht. Und dieses Reich ist ewig. Alle Mächte werden ihm, dem Menschensohn, dienen und gehorchen. Amen. Endlich. Das war das Ende dieser Erklärungen. Es geht nicht in weitere Details. Gott sagt nicht mehr. Gerne hätten wir noch mehr gewusst. Später wird Gott mehr offenbaren. Und es gibt noch ein paar Träume, ein paar Visionen später, Jahre später. In den nächsten 20 Jahren folgen noch 3 Nachtvisionen, wo Gott noch ein paar Einzelheiten gibt. Und am Ende sagt Daniel, oh, das hätte ich noch gerne mehr verstanden. Und dann sagt ihm Gabriel, es ist gut, jetzt leg dich schlafen bis zum Tag der Auferstehung. Gott offenbart nicht alles, aber er sagt die wesentlichen Dinge. Und wenn wir das vielleicht mitnehmen, Gott gibt die Macht, für Zeit und Stunde den Reichen dieser Welt. Und er weiß, was kommen wird. Er gibt die Macht und er nimmt sie Macht. Und er hat jetzt schon beschlossen, dass diese Tiere, diese Reiche, diese Könige, die sich wie Tiere aufführen, mit Morden und Stechen und Vernichten und Herrschen und Unterdrücken, dass das aufhören wird. Auch wenn es am Ende einmal ganz schlimm wird. Und wenn sogar die Heiligen des Höchsten vernichtet werden. Aber er hat die Zeit festgelegt. Und dann setzt er sich zum Gericht. Und die Heiligen des Höchsten werden mit dem Menschensohn das Reich erben. Amen. Ich, Daniel, war sehr beunruhigt in meinen Gedanken. Ich war blass geworden, jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen, doch ich behielt die Rede in meinem Herzen. Er hat nicht viel darüber geredet, er hat es aufgeschrieben, er behielt es im Herzen. Vergessen wir das also nicht, bei all dem, was passiert, bei all dem, was täglich uns begegnet, die Heiligen des Höchsten dürfen das Reich erben. Das ist Gottes Plan, damit ihm alle Völker und Sprachen dienen, vor ihm stehen dürfen, ihm die Ehre geben und ihn anbeten. Amen.